Wölferadio, der VfL-Podcast mit Dennis Lindner.
Nach einer kurzen Länderspielpause ist das Wölferadio wieder auf aktuellem Kurs, schaut voraus auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart, ein bisschen zurück auf das Spiel gegen Augsburg und redet über alles, was sonst so wichtig ist rund um unseren VfL.
Wölferadio. Rückblick.
Das Spiel gegen Augsburg ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ich dachte, ich fasse es nochmal kurz ein bisschen zusammen, schaue vielleicht mit einem anderen Auge drauf als direkt nach dem Spiel. Die Enttäuschung bei allen war riesig. Man hatte sich viel vorgenommen. Augsburg wirklich auch nicht der Gegner, vor dem man Angst haben musste. Und trotzdem hat es der VfL irgendwie geschafft, das Spiel zu verlieren. Ich schaue ein bisschen in die Statistiken, was so auffällig ist, was ärgerlich ist. Und wenn wir einfach mal anfangen, es gibt ja die schöne Statistik der Expected Goals. Da ist bei einem Stande von 3:1 hat es Augsburg auf 0,01 Tor mehr geschafft. Sprich, eine Statistik, für die wir uns nichts kaufen können, haben wir immerhin nur ganz, ganz knapp verloren. Wir haben mehr Pässe gespielt. Ja, eigentlich alles. Mehr Ballbesitz gab, mehr Torschüsse, weniger Fouls. Eigentlich spricht alles für den VfL außerhalb des Spiels. Wenn wir uns das angucken, die Augsburger haben sehr früh wieder ein Tor gemacht. Das ist eine Geschichte, da muss der VfL dringend dran arbeiten. Dieses aus der Halbzeit kommen oder vom Anpfiff wegkommen und nicht sofort ein Tor zu kassieren und dann hinterher zu laufen, sondern sich ein bisschen Ruhe zu erarbeiten. Das ist ganz, ganz ärgerlich. Da hat man sich das Spiel so ein bisschen praktisch mit dem Anpfiff schon versaut. Das ist super ärgerlich. Es war echt unnötig. Und am schlimmsten finde ich eigentlich, dass Sandro Wagner danach noch auch großkotzig machen konnte, obwohl er das Spiel ja mit viel Glück und einer großen Portion Dummheit beim VfL gewonnen hat. Das erste Tor, wie gesagt, fällt nach einer Ecke. Da stehen zwei Leute von den Augsburgern praktisch frei im Strafraum. Der erste springt noch unter Ball durch, der zweite versenkt ihn. Wie ich gesagt habe, dann läuft man dem Ball von da aus hinterher. Der VfL praktisch da wird ja immer viel mit der Aufstellung gedreht. Die hinteren sieben sind klar. Grabara im Tor, Mehle, Kulirakis, Jens und Fischer davor. Davor dann das Doppelmittelfeld aus Vini Sousa und Maxi Arnold. Und was davor ist, das ist halt der spannende Teil. Diesmal hat sich der Trainer für Cenan Picinovic als einzige Spitze entschieden. Amura, Swanberg und Adam Dagim dahinter in der Dreieroffensive. Offensivreihe, sprich viel Tempo mit Zwanberg, jemanden, der mit Körperlichkeit und Wucht das Spiel leiten soll. Der hatte auch eine der besten Chancen, wenn man so will, hatten eigentlich alle drei da richtig große Chancen. Moamura einmal im Strafraum, Ball angenommen und ja, dann ziemlich unglücklich, kurz verzögert geschossen. Dahmen konnte den Ball dann relativ gut halten. Matthias Swanberg mit einem Wahnsinnsschuss an den Außenpfosten und Adam Daki mit seinem ersten Bundesligator, dazu schnellster Spieler des Spieltags. Wenigstens einer, der irgendwie erfreulich aus diesem Spiel rausgehen konnte. Ansonsten, ja, ging es dann halt in diesem Spiel weiter. Wie es dann halt so weitergeht in solchen Spielen. Man rennt dann an, erarbeitet sich Chancen, tut sich dabei auch schwer, das muss man auch mal sagen. Also es ist nicht so, dass das vom Himmel gefallen ist. Und kurz nach der Pause dann natürlich macht Mert Kümür das 2:0 für die Augsburger. Und Robin Fellhauer macht dann auch noch das dritte. Alles sehr unglückliche Tore. Beim dritten sieht Grabara dann ein bisschen unglücklich aus. Aber dem kann man keinen Vorwurf machen, weil der hat noch zwei relativ große Chancen der Augsburger von der Linie gekratzt. Also kein Vorwurf eigentlich an Kamil. Adam Dagim dann mit dem Anschlusstreffer. Aber wie gesagt, wenn man die anderen nicht macht, wenn Amura diese Riesenchance nicht reinmacht, später wird dann auch noch Christian Eriksen eingewechselt, schließt toll ab, wird aber trotzdem verteidigt, dann darf man sich nicht wundern. Es ist wahnsinnig ärgerlich. Es war ein ganz wichtiges Spiel, das hätte man dringend gewinnen müssen. Trotzdem bin ich nicht bereit, jetzt von der Krise zu reden. So, es sind 6 Spieltage, der VfL ist nicht gut gestartet, hat nur 5 Punkte, da hätte man mit viel, viel mehr gerechnet und auch rechnen müssen. Jetzt kommen dann doch die nächst schwereren Gegner, aber ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man am Trainer festhält, dass man versucht, Geschlossenheit zu zeigen und einfach, ja, man muss es einfach nur dahin bringen, dass solche Chancen verwandelt werden. Wie gesagt, Augsburg hat das uns vorgemacht, wie man es machen muss. Der VfL hat hat zugesehen. Das waren zwei Probleme. Man sieht zu, wie andere das machen und ja, man macht selbst falsch. Und deswegen, ich bin während des Spiels mit dem Wölferadio auf dem Ohr selbstverständlich durch die Altstadt von Dubrovnik gelaufen und muss sagen, die war schon mal schöner als zu dieser Zeit. Das Spiel hat wirklich Nerven gekostet. Man sitzt da, läuft da rum und es passiert gar nichts. Oder in die falsche Richtung. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber ja, es ist, offensichtlich muss unser Verein durch solche Trockenphasen kommen, um dann irgendwann irgendwie wieder anzuschließen. Und ich hoffe, dass man das gemeinsam schafft. Ich hoffe, dass man auch langsam mal eine Aufstellung findet, die, ich sag mal, stabil und souverän damit umgehen kann, dass jemand wie Christian Eriksen und Lovro Meier irgendwie fester eingeplant werden, weil ich glaube, das sind ganz wichtige Spiele. Spieler Andreas Kofosen ist wieder fit und ja, mal schauen. Von den anderen Spielern, Cenan Picinovic möchte ich jetzt nur noch mal positiv hervorheben. Der hat jetzt unter der Woche ein ganz wichtiges Tor für die deutsche U21 gemacht. Da ging es, ich glaube, rund um die 90. Minute gab es einen Elfmeter für Deutschland. Mit dem Tor hatte man noch die Chance, sich zur EM zu qualifizieren. Und Cenan wurde eingewechselt, geht zu Nelson Viper, der eigentlich geplante Strafstoßschütze für die Mannschaft war, geht hin und sagt, ich verwandle den. Und dann hat Nelson Viper ihm den Ball gegeben. Cenan legt den Ball hin und verwandelt ihn. Und dieses Selbstvertrauen lobe ich mir, das freut mich auch für ihn. Das kann uns alles nur gut tun. Und ich denke mal, wenn alle so motiviert und engagiert sind wie Cenan Picinovic, dann müssen wir uns auch auf Dauer keine Sorgen machen. Dasselbe trifft halt auf Adam Dagim zu, der, ich glaube, das geht vielen von uns so, gekommen ist, ohne dass man irgendwas erwartet hat, weil man den Namen, wenn man ehrlich ist, noch nie wirklich gehört hatte. Also ich glaube, das ist so ein klassischer Fußballmanager-Spieler, den hat man sonst noch, oder in FIFA vielleicht noch mal gehört, weil er eine hohe Geschwindigkeit hat, konnte man den immer gebrauchen, aber sonst ist einem der nicht so groß aufgefallen und über den Weg gelaufen. Dass der jetzt schon in der Startaufstellung steht und durchspielt, zeigt schon, dass das offensichtlich ein guter Fang war. Ist halt dann wieder bitter für andere und hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Lindström sich halt immer noch krank ist und sich jetzt langsam wieder an die Mannschaft heranarbeiten muss. Seit er in Wolfsburg ist, arbeitet er sich eigentlich nur heran. Das ist auch mehr als unglücklich, aber ja, ich bin der Meinung und der Überzeugung, das ist alles auf einem guten Weg. Ich glaube, das wird auch alles noch wesentlich besser. Es dauert nur ein bisschen. Wir müssen Geduld haben. Wir stellen gerade das ganze Spielsystem um. Wenn man sich an den Hasenhüttel-Fußball aus der letzten Saison erinnert, dann war ja die Grundidee, man nimmt den Ball, schießt ihn nach vorne, vorne steht Amura und verwandelt ihn. Das hat so mittel funktioniert. Wenn man jetzt anfängt, wieder zurück in diese Richtung zu gehen, statt das, was Paul Simonis möchte, nämlich dominanten Ballbesitzfußball spielen, was halt im Leben noch nicht klappt, das ist mir auch klar, aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Und ich denke, wir müssen Geduld haben, wir müssen da durch, das macht keinen Spaß und umso wichtiger ist es, dass alle ins Stadion gehen, dass jetzt gegen Stuttgart die Hütte so voll ist wie möglich, dass wir gegen Kiel den Laden voll machen, Hamburg haben wir schon voll gemacht, dass es genauso weitergeht und dass wir zeigen, dass wir hinter der Mannschaft stehen und dann gemeinsam Karren aus dem Dreck ziehen, ist halt schon übertrieben. Wir müssen halt einmal sozusagen die Scheiben sauber machen. Es ist noch nichts passiert, es ist ein bisschen ärgerlich, aber wir kommen da raus und deswegen. Ich tue mich schwer, über eine Krise zu sprechen, merke aber, dass ich immer wieder selber reinfalle. Deswegen relativiere ich 1, 2, 3, 4 Mal und dann ist das, glaube ich, ganz gut. Und ja, dann schauen wir doch lieber mal voraus, was gegen Stuttgart so los ist.
Wölfe Radio. Wölfe aktuell.
Ja, am Wochenende geht's gegen den VfB Stuttgart, gegen den deutschen Pokalsieger. Ein Heimspiel, ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel. Die Stuttgarter sind die sind wirklich sehr gut in die Saison gestartet, haben 12 Punkte bereits, sind auf dem 4. Platz. Anschluss an die Champions-League-Plätze deutlich vor anderen, die da eher hingehören. Das ist schon gut, das ist auch wirklich eine starke Mannschaft, die da zusammen haben. Trotzdem gibt es auch ein paar Punkte, die gegen sich sprechen, beziehungsweise für uns. Demirovic, der Stammstürmer, fällt aus. Das ist bitter. Allerdings haben sie mit Dennis Undorf jemanden dahinter, der jetzt nicht wirklich schlechter ist. Also da muss man gucken. Es kommt eine ganz, ganz starke Mannschaft auf uns zu. Eben gerade in der Pressekonferenz hat Sebastian Hoeneß, der Trainer der Stuttgarter, auch nochmal bestätigt, dass Jamie Leveling mit Adduktorenbeschwerden raus ist für das Spiel. Auf unserer Seite, also ich fasse es mal kurz zusammen, bei Stuttgart fallen aus Demirovic, Dzlaka, Jamie Leveling und Florian Hellstern. eine unbekannte Verletzung laut Statistik hat. Das ist auch was Neues. Bei uns ist Dennis Wawro, das wissen wir, der die Woche wieder im Trainingszentrum gelaufen ist. Das ist eine sehr gute Sache. Rogerio ist immer noch nicht ganz fit, hat muskuläre Probleme. Jesper Lindström nach Adduktorenverletzung und Krankheit, wie gesagt, auf dem Weg zurück. Patrick Wimmer fällt aus mit einem Muskelfaserriss. Und Kevin Parade ist ja immer noch mit seiner Fußoperation draußen. So, dass sich das Team nicht von selbst aufstellt. Dafür ist unser Kader groß genug. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Amura auf jeden Fall beginnt. Und dann muss man gucken, wie es im Sturm so aussieht. Ich gucke gerade auf die Statistiken einer Seite, die sich um Transfers kümmert, ohne Namen zu nennen, wo der VfL mit einer Raute spielen wird. Ich bin mir ziemlich, also sind sehr gespannt, fände es witzig, aber bin gespannt, ob das wirklich so ist mit Maier auf der 10 und Wind und Amura dann als Doppelsturm. Könnte eine witzige Sache sein, allerdings. Ich sehe gerade die Aufstellung, das ist wirklich Quatsch. Also ich weiß nicht, wer das gewürfelt hat. Also ich lese euch mal die Aufstellung vor, dann wisst ihr, was ich meine. Grabara am Tor ist klar. Zehnter. Das ist schwer für mich immer, das auszusprechen. Als linker Verteidiger Kulirakis, Jens und Mehle. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Davor Vinny Sousa als Abräumer. Davor dann Christian Eriksen und Skov Olsen. Und davor Meier. Also sprich, die Kollegen von Transfermarkt gehen davon aus, dass Max Arnold verletzt ausfällt. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Der hat sich ja in dem glorreichen Freundschaftsspiel, das der VfL mit so einer ganz wild zusammengewürfelten Mannschaft 2-0 verloren hat, eine Muskelverletzung zugezogen. Da muss man mal gucken, wie es aussieht. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass Max bis dahin wieder fit ist, wenigstens im Kader steht. Wenn nicht, wird es spannend. Dann wird sich auch Sebastian Hoeneß einiges angucken müssen, wie er damit umgeht. Mal schauen. Das Freundschaftsspiel gegen die Hertha habe ich hier ganz bewusst nicht besprochen, weil A, es ist ein Freundschaftsspiel, B, wurde wirklich, wirklich wild durchgewechselt. Also wenn man sich da in die Aufstellung guckt, da gibt es Leute, von denen weiß ich nicht mal genau, wie es ist. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, warum Max Arnold da gespielt hat, aber auch Vinny Sousa wurde auf der Innenverteidigerposition eingesetzt. Jason Zählt, klar, das macht Sinn, dass der spielt. Bürger und Zehnter, Gott, ist das schwer, haben die Außenverteidiger dargestellt. Benze Dardai auf der 10 selbst, Skov Olsen und Hensel über die Außen und Benedikt im Sturm. Ihr stellt fest, da sind viele Namen bei, die hat man noch nicht gehört. Auf der Bank saßen dann Pavo Pervan, Furuset, Manditi und Sticherling. Wirklich, ich sag mal, keine ganz großen Namen. Bei der Hertha hat dagegen die erste Elf gespielt oder die 1B-Elf. Zumindest kenne ich da tatsächlich alle Namen und das ist eher ungewöhnlich. Von daher ist es jetzt auch nicht so tragisch, dass man da verloren hat. Dass man Max verliert unter Umständen ist schon bitterer, aber da kommen wir, glaube ich, durch, notfalls auch ohne Max. Die Stuttgarter, Thiago Tomasch wird, das hat Sebastian Hoeneß auch nochmal erwähnt, wird wahrscheinlich im Sturm beginnen. Dann wird Unda vielleicht woanders spielen oder die werden Zweiersturm aufstellen. Da bin ich auch gespannt, wie es ist. Thiago Tomasch zurück in Wolfsburg. Hoffen wir mal, dass er sich besser benimmt als seine Vorgänger, die vom VfL zu einem anderen Verein in der Bundesliga gestürmt sind und sich, was Tore schießen angeht, vielleicht ein bisschen zurückhält und sonst zeigt, dass man es hier auch ganz gut aushalten kann. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel und alles Weitere bespreche ich jetzt mit Knut Bauer.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Und als Experten für den VfB kann ich Knut Bauer begrüßen. Der macht die Blindenreportagen für den VfB und ist auch beim SWR beschäftigt. Und ja, moin Knut.
Ja, hallo. Oder wie man bei euch sagt, moin. Bei uns heißt es Grüß Gottle.
Grüß Gottle, ja. ich mag das ja. Ich habe beruflich auch immer wieder mit Leuten aus eurer Richtung zu tun und ich mag den Dialekt. Ich finde, das hat immer was sehr Freundliches.
Ja, ich finde es auch. Ne? Aber Freundlichkeiten wollen wir natürlich nicht verteilen am Samstag, wenn wir bei euch in der Bundesliga zu Gast sind.
Eigentlich ist das mein Job, dich in solche Fallen zu locken und nicht umgekehrt. Aber gut, fangen wir so an. Der VfB ist ja wirklich sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Also es gab jetzt eine recht doofe Niederlage gegen Basel. Die habe ich sogar ein bisschen verfolgt, dass kann man fast nicht als Niederlage abtun, da haben halt nur die Tore gefehlt.
Eine Sache, ja gut, wenn man keine Tore schießt, dann kann man auch ein Spiel nicht gewinnen, ne? Das ist halt so. Binsenweisheit.
Es ist traurig, aber wahr, wir haben ein ganz ähnliches Problem, wir schießen auch viel zu wenig Tore, von daher, wie hart trifft es euch denn, dass Demirovic ausfallen wird jetzt am Wochenende?
Das ist natürlich ein Verlust, weil man hat ja gesehen in den letzten Spielen, dass nach dem Megatransfer von Nick Woldemate, nach diesem 85-Millionen-Deal, den der VfB da noch eingetütet hat mit Newcastle United, dass da schon eine Riesenlücke entstanden ist im Angriff und in die ist Demirovic gestoßen. Also wenn wir mal zurückdenken, der hat ja in der letzten Saison nicht immer einen Stammplatz gehabt und war da oft auch nur Ergänzungsspieler. Und das hat er dann eigentlich jetzt zu Beginn der Saison, nachdem Woldemade weg war, wirklich gut gemacht und hat sich da eigentlich im Sturm so als unentbehrlicher Mittelstürmer etabliert und hat ja auch die eine oder andere Kiste gemacht, abgesehen von dem Spiel in Basel in der Europa League. Das hatten wir ja schon, aber ansonsten ist es wirklich super gelaufen mit Demirovic. Und wenn der jetzt verletzungsbedingt ausfällt, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Hoffnung macht dem VfB und Trainer Sebastian Hoeneß, dass ein anderer Langzeitverletzter jetzt wieder zurückkommt nach 7 Wochen, nämlich Dennis Undaf.
Ja, das ist nämlich das, was ich gefragt hätte. Ist das ein großer Qualitätsunterschied oder ist das, stempeln die sich einfach ein, so dass große Qualität, einer geht, der andere kommt und im Schnitt bleibt man auf Null sozusagen?
Es ist anders. Es ist anders, also man muss ja auch die Ergebnisse nochmal sehen zu Beginn der Saison. Also so gut ist der VfB eigentlich nicht in die Saison gestartet. Niederlage bei Union Berlin, Niederlage beim SC Freiburg. Also es hat ein bisschen gedauert, bis sich das auch im Angriff eingespielt hat mit Demirovic. Und das könnte jetzt mit Undaf nach wochenlanger Verletzungspause auch passieren. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der jetzt auf den Platz kommt und den Demirovic ersetzt, sondern der muss ja auch erst wieder eine Bindung zu seinen Mitspielern finden. Also da bin ich mal gespannt, ob das sofort so funktioniert. Und dann ist er halt ein anderer Spielertyp. Ne? Also Demirovic ist so eine Sturmkante vorne drin und Undaf, der kommt doch gerne so auch ein bisschen so aus dem offensiven Mittelfeld. Da muss man mal sehen, wie sich das dann so einspielt.
Es gab auch Überlegungen, meine ich zumindest gelesen zu haben, dass Thiago Tomás stattdessen vielleicht als Stürmer anfängt, auch weil Undaf halt lange raus war, damit er erstmal wieder reinkommen kann. Aber ich glaube schon, dass man mit Undaf beginnen wird, einfach weil der, ich sag mal, der komplettere Neuner ist im Verhältnis zu Thiago Tomás, oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, es wird so sein, wie du gerade gesagt hast. Thiago Tomás wird anfangen, aus 2 Gründen. Erstens, weil er das Stadion ganz gut kennt, glaube ich. Zum anderen, weil er natürlich auch ein ständiger Unruheherd ist vorne. Und zum dritten, und das sieht man ja auch in den Aufstellungen, die Hoeneß dann wählt, dass er schon sehr auf die Belastungssteuerung achtet. Und ich glaube, er will nicht riskieren, Undaf jetzt gleich mal reinzuwerfen und den überzubelasten, weil jetzt kommen ja auch wieder Europa-League-Spiele. Deswegen gehe ich davon aus, dass er ihn erst in der zweiten Hälfte bringen wird.
Ja, macht ja, glaube ich, auch Sinn, wenn man, ja, wie du sagst, Belastungssteuerung und die Leute erstmal langsam wieder ankommen lassen. Thiago Thomas steht gut im Futter, glaube ich. Der ist, oder machen wir es als Frage, wie ist der denn bei euch angekommen? Also bei uns war er ja relativ beliebt, aber man hat schon gemerkt, der Wechsel nach Stuttgart lag ihm wirklich am Herzen.
Ja, weil er sich hier auch wohlgefühlt hat. Also er war auch hier schon irgendwie immer so auf dem Sprung. Er hat es nicht so ganz geschafft, dann sich zu etablieren. Aber er ist oft dann auch als Joker reingekommen und hat immer für mächtig Wirbel gesorgt. Das ist halt auch sein Spiel, ne? Der kann halt dribbeln wie verrückt. Und das gefällt den Zuschauern auch, egal ob das jetzt in Wolfsburg ist oder in Stuttgart. Und ich glaube, er hat sich, weil der VfB halt schon auch eine spielerisch ganz gute Mannschaft ist, hat er sich in Stuttgart sehr wohl gefühlt und ist deswegen auch gerne zurückgekommen.
Ja, was du sagst, dieses Dribbeln und für die Zuschauer was tun, da ist er ja auch bekannt für. Also da gab es ja bei uns auch so ein paar Szenen mit irgendwelchen FIFA-ähnlichen Moves, mit denen er dann für Stimmung gesorgt hat. Also bei den Fans und bei der gegnerischen Mannschaft dann nicht so. Da hat er auch mal gelbe Karten provoziert. Also ist schon ein guter Spieler und deswegen, ja, freue ich mich für ihn auch, dass es in Stuttgart relativ gut läuft. Also er ist jetzt nicht der absolute Superstammspieler. Im Endeffekt hat er die Position, die er bei uns auch hatte. Sprich, er beginnt mal oder kommt mal von der Bank oder spielt auch mal gar nicht. Aber ist halt wichtig für eine Mannschaft. Solche Spieler brauchst du halt auch.
Und irgendwo ja schon auch ein Sympathieträger. Also die Fans hier in Stuttgart mögen ihn.
Ja. Also ich, es gibt ja immer so Wechsel, wo dann die Fans vom abgebenden Verein sauer auf jemanden sind oder stinkig oder nicht gut auf ihn zu sprechen sind. Ich glaube, das ist bei, also ich zumindest habe da noch nichts groß gehört, dass er, klar freut man sich immer, wenn Leute, wenn sie gehen, ins Ausland gehen, einfach weil man sie dann nicht vor der Nase hat, aber ich glaube, Thiago Tomás hat jetzt bei uns keinen besonders schlechten Ruf. Das haben andere vor ihm weit schlechter gemacht. Deswegen, jetzt mal von Samstag abgesehen, wünscht man ihm, glaube ich, auch nur das Beste.
Halt jetzt nicht am Samstag, aber
Ja,
mal
es
gucken, ne? Also er wird sicher auch sehr motiviert sein, ne? Gegen seinen Ex-Club,
Ja,
glaube ich
klar.
schon.
Ich glaube schon, das ist immer was Besonderes. Du kennst die Fans, die Leute, die Betreuer, da shakerst mit denen rum. Selbst wenn du nicht mit bösem Blut gegangen bist, möchtest du denen dann ja doch ein bisschen zeigen. Ja, guck mal, ihr habt schon was verloren, seit ich gegangen bin.
Genau, so
Und
ist es.
ja, nee, das glaube ich auch. Also der wird motiviert sein und wenn er motiviert ist, ist das meist keine gute Sache für den Gegner. Deswegen, meinetwegen kann auch Dennis Undorf beginnen. Der muss ja auch wieder Rhythmus finden, ne? Und mir fallen keine guten Gründe mehr ein. Aber,
Ja, ich glaube es nicht. Wie gesagt, ich glaube, er wird mit Tomasz beginnen. Gerade eben aus den jetzt genannten Gründen auch beim VfL, seinem Ex-Club und um Undav einfach langsam wieder reinzubringen.
ja, ist ja auch nur sinnvoll. Genau. Bei uns gab es ja relativ viele Umbrüche mal wieder im Sommer. Das ist ja irgendwie so eine gewisse Spezialität inzwischen. Gibt es irgendwelche Spieler aus Wolfsburg, auf die du dich am meisten freust oder vor denen du am meisten Respekt hast?
Respekt kann ich jetzt so eigentlich nicht unbedingt sagen. Ich meine, es gibt den Kapitän bei euch, Maximilian Arnold, der ja irgendwie schon zum Bundesliga-Ritual gehört, hätte ich jetzt fast gesagt. Also den kann man sich aus der Bundesliga schon fast gar nicht mehr wegdenken. Gefühlt ist der ja schon 42,
Ja.
aber manchmal spielt er auch so, finde ich.
Es ist leider beides richtig.
Der fällt mir ein. Euer Torhüter, wie heißt der nochmal?
Grabara, Kamil.
Das ist der mit der Maske.
Genau.
Den finde ich auch. Der mir auch irgendwie Respekt abnötigt. Also, der läuft so in der Bundesliga ein bisschen unterm Radar. Es wird nicht so viel über ihn gesprochen, aber ich finde, der macht einen ziemlich guten Job.
Ja, da sind wir uns einig. Ja, und bei Max Arnold, wenn du sagst, er ist so Teil der Bundesliga geworden, so über die Jahre, bei dem habe ich immer das Gefühl, wenn man mir Schwarz-Weiß-Bilder von ihm mit Uwe Seeler Seite an Seite zeigen würde, ich würde nicht lange drüber nachdenken, sondern denken, ja, es könnte schon sein. So, man hat mal den Eindruck, man wurde geboren und Maximilian Arnold hat schon gespielt.
Ist so, ja, genau. Genau,
Genau.
also das sind die zwei, die mir jetzt spontan einfallen beim VfL. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, mea culpa, habe ich die Mannschaft jetzt auch nicht so auf dem Schirm, aber vielleicht ist das auch ein Problem des VfL, dass sie, du hast es ja schon gesagt, so viele Umbrüche haben, dass sie eigentlich gar nicht, ja, dass einem da außer Arnold jetzt niemand einfällt, auf Anhieb, der so richtig für den VfL steht.
Ja, nee, das ist auch ein Teil unseres Problems, dass es da immer wieder so ein Rumgemenge gibt. Und klar, also ne, wir als Fans werden jetzt schon sagen, naja, so ein Yannick Gerhardt, den kann man durchaus mal kennen und du kennst die ja auch, aber das sind halt
Ja.
nicht die Spieler, die so sofort einfallen, so ein,
So
weiß
ist
nicht,
es.
so ein
Jetzt,
Thomas
wo du den
Müller in
Namen
München.
nennst,
Ja.
genau, natürlich kennt man Jonas Wind. Aber es ist jetzt außer Arnold keiner, der wirklich für den VfL steht. Ne? So. Oder auch der Trainer. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich war neulich nur sehr erstaunt, als ich ihn in einem Interview Englisch sprechen hörte und dachte, also, das finde ich schon auch gewagt, das alles mit Übersetzungen und so weiter. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sieht man ja auch, dass offenbar mit den Übersetzungen nicht alles ankommt bei den Spielern.
Ah, der spricht eigentlich inzwischen, also dafür, dass er es diesen Sommer erst gelernt hat, tatsächlich sehr, sehr gutes Deutsch, muss man sagen.
Okay.
Also der hat zwar einen sehr, sehr harten niederländischen Akzent, Dialekt, also es klingt schon ein bisschen niedlich, aber ich sag mal, Louis van Gaal hat jetzt auch nicht so wesentlich besseres Deutsch gesprochen, als er das jetzt nach so kurzer Zeit gemacht hat. Manchmal fällt es ihm leichter, also das hat man auch, er macht die Pressekonferenzen zum Beispiel immer komplett auf Deutsch, aber
Okay.
manchmal sind da halt Formulierungen, die kennt er noch nicht und dann fragt er einmal kurz bei der Pressesprecherin auf Deutsch oder auf Englisch nach, was genau damit gemeint ist und dann merkt man, ah, jetzt hat er es verstanden und dann erklärt das auch. Also die Sprache ist nicht das Problem, das kriegen wir auch anders hin.
Okay, ne, zwar, wie gesagt, das kriege ich so nicht mit. Ich habe halt das Interview gesehen, das war auf Englisch, und dachte ich, ja, okay, wenn das alles auf Englisch läuft, aber wenn er die PKs auf Deutsch macht, dann
Ja, nee,
wird er in
da.
der Kabine ja auch auf Deutsch sprechen.
Ja, genau. Außerdem bei uns in der Kabine, wenn du Deutsch und Dänisch sprichst, dann bist du eigentlich schon durch. Da haben wir ausreichend Annahmen für diese Sprache. Nein, das stimmt schon. Und wie du sagst, es fehlt halt so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft. Man ist gerade dabei, das so ein bisschen zu formen, aber es ist noch so, ich sag mal, der Teig ist noch nicht ganz fest. Das dauert noch ein bisschen, bis das sich so richtig herausbildet. Ich glaube, dann wird es schon besser. Bis dahin dauert es vielleicht noch ein paar Wochen. Aber es wäre ja schon mal ganz gut, wenn wir jetzt am Wochenende langsam anfangen würden. Stuttgart ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, gerade nachdem wir jetzt gegen Augsburg uns so unfassbar dumm angestellt haben. Und dann geht's nach Hamburg, das wird auch ganz spannend, aber naja, erstmal freuen wir uns auf Stuttgart. Bist du im Stadion oder?
Nee, ich werde es mir, ist ja doch ein bisschen ein Weg von
Das ist
Stuttgart
richtig,
nach
ja.
Wolfsburg. Ich werde es mir zu Hause im Fernsehen anschauen. Jetzt würde mich aber umgekehrt interessieren, wir haben jetzt so viel über Tomasch geredet, ein bisschen über Undaf, auf wen du dich am meisten freust beim VfB.
Thiago Tomasch freue ich mich tatsächlich drauf, weil halt ehemaliger Spieler mit gutem Eindruck. Ich mag Dennis Undaf wahnsinnig gern. Das ist so ein Spieler, den ich einfach gern sehe, weil das so ein,
Guter Typ, ne?
ja, eben genau, das ist ein guter Typ, der hat irgendwie eine coole Ausstrahlung, den finde ich ganz angenehm. So, das sind die beiden, die mir jetzt als erstes einfallen würden. Ja, Rest. Es ist halt auch immer das Problem, man beschäftigt sich so viel mit dem eigenen Verein, dass man die anderen gar nicht so durchgängig kennt. Ich glaube, Jeltsch, ist das der aus Nürnberg gekommen ist?
Bin Jeltsch, ja, das
Ja.
ist der U21-Verteidiger. Wir haben schon also einige Namen, die, sagen wir mal so, auch im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft sind, die man schon kennt, ne? Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller natürlich, ne? Als
Ja,
Dreh- und
stimmt, den habe ich ganz
Angelpunkt
vergessen,
im
ja.
Mittelfeld. Das Jamie Leveling, der ist jetzt auch verletzt, nichts Schlimmes, aber der ist ja abgereist von der Nationalmannschaft diese Woche, aber gehört eben auch dazu zu dem Kreis. Das sind schon Spieler, die zum Stamm des VfB-Teams gehören und die, sagen wir mal, inzwischen auch weit über Stuttgart hinaus einen Namen haben, die man eben in der Bundesliga auch kennt und die eigentlich schon auch für eine richtig gute Mannschaft stehen.
Ja, das ist die Entwicklung eigentlich, die sich jeder von seinem Verein so ein bisschen wünscht, ne? Die
Ja.
sind halt nicht als große Namen zu euch gekommen. So ein Maxi Mittelstädt, wenn ich mich daran erinnere, da habe ich mich damals gewundert, dass man der Hertha Geld für den gibt, weil bei Hertha hat er wirklich eine erbärmliche Saison gespielt. Aber
Ja.
seit er bei euch ist, ist es wirklich hervorragend, was aus dem geworden ist. Und
Absolut.
ja, deswegen.
Leveling genauso, ne? Bei Union Berlin auch, ja, mal gespielt, mal nicht, und richtig durchgestartet hat er beim VfB.
Ja, das ist auch eine Sache, mit der man dann halt bei nachfolgenden Spielern so ein bisschen auf die Kacke hauen kann und sagen kann, schau dir das
Chris
mal an.
Führich, der hat jetzt gerade ein bisschen wieder eine Krise, ne? War auch so, kam von Paderborn aus der zweiten Liga, hat ein bisschen gebraucht, dann hat er sich auch bis in die Nationalelf gespielt sogar, und jetzt hängt er gerade wieder so ein bisschen durch. Aber den würde ich jetzt auch noch nicht abschreiben. Also ich glaube, der wird auch wieder kommen. Von daher glaube ich, könnt ihr euch auf ein attraktives Team freuen und müsst euch, weiß nicht, wie die Temperaturen sein werden am Samstagnachmittag, wahrscheinlich herbstlich kühl, aber auch von daher, dass der VfB eine gute Truppe an den Start bringt, ein bisschen wärmer anziehen.
Ja, aber das bringt, glaube ich, der Name Stuttgart inzwischen mit, dass man weiß, dass man da sich auf einiges einstellen muss, dass es nicht einfach wird und irgendwie was im Vorbeigehen. Dafür ist das auch schon zu stabil, was da in Stuttgart passiert.
Ja.
Und das ist halt das, was der VfL sich halt auch wünscht. Genau diese Schritte, um dahin zu kommen. Und ja, deswegen wäre es ganz gut, wenn wir mal ein bisschen Ruhe in den Kasten bringen würden. Und dann wären so ein Punkt oder drei gegen Stuttgart schon ganz gut. Gerade auch, weil wir halt wissen, da kommt ein wirklich guter Gegner mit vielen, vielen Möglichkeiten und wirklich sehr, sehr guten Spielern. Mal gucken. Also ich glaube, das wird echt spannend. Gegen gute Mannschaften tut sich der VfL traditionell immer ein bisschen leichter. Manchmal, wenn ich das sage, geht das ganz böse nach hinten los. Und da schauen wir mal, wie es diesmal ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein sehr, sehr attraktives Spiel wird. So zwei Mannschaften, die wirklich nach vorne spielen wollen und nicht ausschließlich sich darauf beschränken, den Ball nach vorne zu kloppen und hoffen, dass irgendein Stürmer den verwandelt. Also das von daher schon ganz spannend. Und die Statistik sagt es ja auch. Also wir haben in den direkten Duellen gibt es 86 zu 88 Toren zugunsten des VfB. Das ist schon, ich sag mal, ganz gut ausgeglichen und viele Tore.
Ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es nach einem relativ attraktiven Spiel 2:2 ausgeht.
Ich glaube, damit können alle zufrieden sein. Und das finde ich ist so ein positiver Ton. Damit beende ich das Gespräch jetzt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
Gerne.
Und ja, wie gesagt, nach dem Wochenende könnt ihr komplett durchstarten. Da gönne ich euch dann nur das Beste.
Genau, Richtung Champions League. Also, war schön. Schönes Spiel und viel Spaß.
Danke, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Wölferadio. Fan-Infos.
Traditionell steige ich ja immer noch mal ein, dass ich die letzten Ergebnisse der Wölfinnen hier auch noch mal erwähne. Und die sind gerade wirklich sehr erfreulich, mit wenigen Ausnahmen. Von daher machen wir das mal ganz kurz. Zuerst gab es zu Beginn des Oktobers ein Spiel gegen Essen, das der VfL souverän, also viel souveräner geht es nicht, mit 8 zu 0 gewonnen hat. Da hat man gar nichts anbrennen lassen. Als nächstes gab es dann das Champions League Auftaktspiel gegen die PSG aus Frankreich, das man sehr, sehr, sehr souverän auch 4 zu 0, nein, das ist gelogen. Der PSG ist wirklich ein starkes Team, der VfL hat vielleicht nicht ganz unglücklich, aber doch dann verdient 4 zu 0 gewonnen. Das ist übrigens das Spiel, wo die Gegnerin vom nächsten Spieltag, ich glaube, mit 7 zu 1 bei Barcelona unter die Räder gekommen sind. Die Bayerinnen, die dann leider das Topspiel der Frauen-Bundesliga, die beiden besten Mannschaften Deutschlands, 3 zu 1 für sich gewinnen konnte. Der VfL hat lange, lange mitgehalten, hatte das Spiel offen gehalten und hätte wirklich wenigstens einen Punkt verdient gehabt. Die Bayern hatten richtig Probleme mit unseren Frauen. Leider gab es dann ganz kurz vor Schluss eine rote Karte, eine Notbremse, die, ja, die man in dem Moment nehmen muss. Und dann fällt das entscheidende Tor für die Bayern zum 3 zu 1. Bitter, sehr, sehr ärgerlich, aber es zeigt, und das sagt auch Poppy, ich glaube, da hat sie vollkommen recht, wir sind weiterhin auf Augenhöhe und das ist, worum es geht. Der VfL wurde relativ stark abgeschrieben vor der Saison und aktuell zeigen sie, dass das vielleicht ein bisschen voreilig war. Genau. Und das sind so die wichtigen Spiele, die bisher passiert. Nein, gar nicht. Ich habe noch eins vergessen. Bei Vålerenga in Oslo hat der VfL auch 2 zu 1 gewonnen. In der 90. Minute gab es einen Elfmeter, den Minge cool verwandelt und somit für den perfekten Auftakt sorgt in der Champions League-Saison. Das ist eine richtig gute Sache, ganz wichtig. Und ja, Glückwunsch an unsere Frauen, die machen das fantastisch. Und ich freue mich, dass es bei denen so gut weiter vorangeht. Und ich habe das Gefühl, da wächst was ganz Neues zusammen. Ich meine, es gibt Fußballanalysten, die haben schon die Frage gestellt, ob der VfL vielleicht das beste Mittelfeld der Bundesliga hat. Und wenn man sieht, wie viele von unseren ehemaligen Mittelfeldspielerinnen inzwischen Lederhosen tragen, dann ist das schon ein gutes Zeichen für unser Scouting bei den Frauen. Ansonsten wechseln wir mal zu den Männern, gucken, was da so alles los war. Also erstmal Länderspielpause bei den Herren, das haben wir ja gesagt. Kamil Grabara hat für Polen immerhin 45 Minuten gespielt im Testspiel gegen Neuseeland. Koulirakis hat zweimal 3 zu 1 verloren mit Griechenland, nicht so erfolgreich, wenn man ehrlich ist. Unsere Dänen-Kombo hat 45 Minuten gespielt, also Eriksen, Mähle und Wind waren für Dänemark nominiert. Eriksen hat 45 Minuten gespielt, die anderen beiden saßen auf der Bank gegen beim 6:0 in Belarus. Beim Heimspielsieg gegen Griechenland hat Mähle durchgespielt, Eriksen 20 Minuten gespielt und Jonas Wind leider nur auf der Bank. Lovro Meier hat 90 Minuten gegen Gibraltar gespielt, eine Vorlage gegeben. Beim 0:0 gegen Tschechien saß er auf der Bank. Moamura hat einfach mal 4 Tore gemacht in 2 Spielen, beim 3:0 gegen Algerien und dem 2, nein Quatsch, Algerien ist er selber, beim 3:0 gegen Somalia und beim 2:1 gegen Uganda. Dzenan Pitinovic, wie gesagt, ein Tor per Elfmeter zum entscheidenden 2:1 gegen Nordirland. Gegen Griechenland hat er 22 Minuten gespielt und leider kein Tor gemacht. Sahil Kumbedi hat 90 Minuten gegen die Färöerinseln gespielt und beim 6:1 gegen Estland war er ohne Einsatz. Adam Dagim hat 90 Minuten gegen Österreich und 72 Minuten gegen Belgien gespielt. Und dann haben wir noch Jakub Zielinski, unseren Ersatztorwart, der bei dem 2:1 der Polen gegen die Niederlande 90 Minuten auf dem Platz stand. Diese Länderspielpause und Abwesenheit von vielen, vielen Stammkräften nutzte Paul Simonis, um sich auch ein paar Jugendspiele anzugucken. Im Training der Profis, da nahmen ganze Handvoll Jugend- und Nachwuchsspielern teil, die zeigen konnten, was sie wollen, was sie können vor allem. Was sie wollen, wissen wir schon, was sie können, würde gezeigt. Das ist ganz spannend und ich glaube auch eine gute Sache und zeigt halt auch, dass da auch das Bemühen ist, die jungen Leute wirklich einzubauen und kennenzulernen und zu sehen, was man mit denen anfangen kann. Der Vorverkauf für die Spiele der Wölfinnen in der Volkswagen Arena laufen. Das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am 8. November, 14 Uhr. Und das Spiel gegen Manchester United am 19. November, 18:45 Uhr, jeweils in der Volkswagen Arena. Da läuft der freie Vorverkauf seit heute. Und damit sind wir auch eigentlich schon durch für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche uns viel Spaß und Erfolg beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Lenny, alles Gute zum Geburtstag und bleibt mir nichts weiter zu sagen als immer nur du.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.